Lieben, hier ist Marion und ich melde mich heute wieder mit unserem Echte Mamas Podcast, der Podcast über das wahre Leben als Mama. Und das echte Leben sieht ja leider bei kaum einem von uns aus wie auf Instagram, also so ganz ordentlich und schick und rosa. Die meisten Mamas versinken echt im Chaos. Am Anfang hat man das Gefühl, man kommt zu nichts, wenn man sich um dieses kleine winzige Baby kümmern muss die ganze Zeit. Und später hat man da so einen Zwerg, der einem die ganze Zeit die Schubladen ausräumt und sein Spielzeug überall verteilt. Und man hat das Gefühl, es ist so eine never-ending Story, man räumt auf und sofort ist wieder Chaos. Und spontaner Besuch ist einfach wirklich der Super-GAU. Und allen Menschen, die gefühlt im Chaos versinken, kann die KonMari-Methode helfen, um die es heute in unserem Podcast geht. Wer noch nie davon gehört hat, das ist eine Aufräummethode, die die Japanerin Marie Kondo erfunden hat. Sie hat einen Bestseller darüber geschrieben, der dann auch in eine Netflix-Serie verwandelt wurde, die sehr erfolgreich war. Und spannend ist wirklich die Methode. Also man räumt nicht die Wohnung auf, wie man das halt kennt, zuerst das Bad und dann die Küche, so raumweise, sondern in Kategorien. Also man nimmt sich den Kleiderschrank vor und am Ende, das Wichtigste, kommt man raus bei den sentimentalen Gegenständen, also Dinge, an denen das Herz hängt. Und man fasst einfach wirklich alles an, was man hat und schaut sich es einmal an und fragt sich, bringt es mir noch Freude? Und wenn ja, dann hebt man es auf, ansonsten packt man es zur Seite und entsorgt es irgendwie oder verschenkt es. Und spannend an der Methode ist wirklich, wie die Sachen gefaltet werden. Also da geht es natürlich primär um die Kleider, und aber auch wie die Patricia, die wir gleich interviewen, erzählt hat, auch die Putzlappen und die Plastiktüten werden so gefaltet. Es gibt eine ganz spezielle Methode, dass alles in so kleine Päckchen gefaltet wird. Und die werden dann in so Kisten oder kleine Compartments gestapelt und gesteckt, sodass man auf einen Blick alles sieht, was man hat und nicht so eine wilde Socken- oder T-Shirt-Schublade vor sich sieht. Das sieht wirklich toll aus. Wer sich es gar nicht vorstellen kann, auf unserem Instagram-Account haben wir auch ein Bild, mit dem wir den Podcast anteasern. Da seht ihr das drauf, wie das aussieht. Oder ihr schaut euch einfach mal die Netflix-Serie an oder noch besser, ihr bucht euch eure eigene KonMari-Beraterin. In Hamburg gibt es, wie gesagt, Patricia, die heute unsere Interviewpartnerin ist. Die hört ihr gleich. Und es ist, also ich war ganz fasziniert, wirklich eine ganz tolle Sache. Ich will auch unbedingt eine KonMari-Beraterin jetzt haben. Vorher noch kurz zum Sponsor unserer heutigen Folge, und zwar ist das die Marke Frosch. Frosch kennen bestimmt viele von euch als Ökomarke aus der Drogerie bzw. aus dem Supermarktregal. Und ich habe mich früher mal gefragt, ob die Frosch-Produkte auch tatsächlich so gut funktionieren und reinigen wie die konventionellen, ich nenne es jetzt mal Chemiekeulen, weil natürlich mit der Geburt meines Kindes sich sehr viel geändert hat. Natürlich auch mein Umweltbewusstsein. Alle Dinge, mit denen mein Kind in Berührung kommt, stehen natürlich irgendwo einmal auf dem Prüfstand. Und so Sachen wie Waschmittel, mit denen ich natürlich ihre Kleider wasche, die sie den ganzen Tag großflächig auf der Haut hat, oder auch Bettwäsche, in der sie schläft, müssen, finde ich, einfach bio sein. Oder auch Putzmittel, ehrlich gesagt, weil sie natürlich alles anfasst und je nachdem, wie alt die Kinder sind, lecken sie die Sachen ja auch an, und das sollte natürlich dann einfach nicht giftig sein, die Putzmittel. Und ich benutze die Sachen jetzt seit 4 Jahren. Also mein persönlicher Test hat ergeben, sie sind super. Wir benutzen sie auch bei uns im Echte-Mamas-Büro. Also wir sind Fans. Und klar ist das auch gerade der Zeitgeist, muss man sagen, zum Glück. Das Umwelt- und Biobewusstsein ist schon recht hoch im Moment. Aber Frosch setzt schon seit 1986 auf grün und ist damit ein echter Öko-Pionier, wie man so schön sagt. Die Produkte werden aus pflanzlichen, auch größtenteils in Deutschland bzw. Europa angebauten Rohstoffen hergestellt. Und bei Frosch putzt man mit bekannten Reinigungskonzepten wie so Zitrone und Essig und Soda und nicht mit Formaldehyd und Phosphaten. Außerdem sind alle Flaschen aus recyceltem Plastik und, finde ich auch ganz wichtig, enthalten kein Mikroplastik. Also von uns Mamas gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Einfach nur, weil wir die Welt noch ein bisschen brauchen, vor allen Dingen auch für unsere Kinder. Und vor dem Putzen kommt natürlich meistens das Aufräumen. Deswegen haben wir heute eine ganz tolle Interviewpartnerin hier, und zwar Patricia Knötsch aus Hamburg. Sie ist KonMari-Beraterin und hat tatsächlich auch bei Marie Kondo selbst in New York das System, also die KonMari-Methode, gelernt. Ich freue mich super doll, dass du da bist, Patricia, und stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
Ja, mache ich gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast das schon erwähnt, Patricia Knötsch ist mein Name. Ich bin 51 und lebe schon sehr viele Jahre hier in Hamburg. Und wie ich zu dem Job gekommen bin, das weiß ich natürlich noch ganz genau. Das war der 17. Dezember 2016. An dem Tag habe ich nämlich meinen Vater beerdigt. Und das war so ein richtiger, trüber, Nieselregen, kalter Tag. Und mein Freund ist dann zu einer Weihnachtsfeier gefahren, und ich wusste, das kann ich nicht an einem Tag, eine Weihnachtsfeier und eine Trauerfeier zusammen. Also bin ich zu Hause geblieben. Und da habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt ein Buch. Irgendwie kam mir so die Idee, ich habe eben nicht so in letzter Zeit so Zeit zum Lesen gefunden und ich habe gedacht, ich brauche jetzt einfach leichte Kost, jetzt nicht irgendwie Dickens oder so. Ich lese sehr gerne englische Bücher und dann habe ich gedacht, ach, so was Leichtes, was man so umblättern kann, und dann habe ich halt in die New York Times Bestsellerliste geschaut, um zu gucken, was denn jetzt so aktuell ist, und da habe ich den Titel gesehen, das hat mich wie ein Blitz getroffen, weil ich gedacht habe, oh, die gleichen Gedanken habe ich eigentlich auch. Da ist da eine in Japan, die denkt so wie ich, das gibt's doch gar nicht.
Aber mit dem Titel meinst du das Buch von Marie Kondo, nur ja, für alle, die das natürlich nicht so im Bilde sind. Marie Kondo ist die KonMari-Methode erfunden hat. Und erklär doch mal ganz kurz genau, was das ist eigentlich. Was hat dich da so getroffen, die Methode oder was das ist? Es geht ja ums Aufräumen, Entrümpeln, ja, loslassen.
Genau.
Einfach also, mal klar Schiff machen sozusagen im Leben, oder? Oder erklär
richtig
doch mal kurz.
Also erstmal, der Titel ist Life-Changing. The Life-Changing Magic. Und das ist genau diese zentrale Message eigentlich, dass wenn man zu Hause aufgeräumt ist, vieles andere mehr auch aufgeräumt ist. Also über das eigene Haus oder die Wohnung hinaus. Und die KonMari-Methode an sich ist eine Aufräummethode, die Marie Kondo aus Tokio ehemalig, die lebt aber jetzt in den USA, erfunden hat. Und sie ist da schon mit 5 Jahren irgendwie voll fasziniert gewesen von Aufräumen und hat so lange rumgetüftelt, bis sie diese perfekte Methode, die sich so in mehrere Bereiche eigentlich teilt, so als Ideal-Königsweg herausgefunden hat.
Und das ist, also sie hat ein Buch geschrieben, und weil das Buch ja so wahnsinnig erfolgreich war und ein Bestseller war, weil du hast ihn ja auch in der
Über Jahre,
du hast ihn ja auch genau in der Bestsellerliste gefunden. Da gab es ja dann jetzt auch eine Netflix-Serie, gell?
Genau.
Hast du die gesehen?
Ja, ja, klar.
Also, und
das war erst war ja Pflichttermin.
Aber läuft das genauso ab? Also du kommst zu den
Nein,
Leuten?
Es ist, die Realität ist ein bisschen anders. Das wollte Netflix natürlich so, weil die wollen ja letztendlich Zuschauerzahlen haben und nicht unbedingt Reality-TV machen. Also das war schon auch Show. Aber natürlich, sage ich mal, so 60-70% war natürlich schon
stimmt, wie
es ist.
Okay, also alle, die es nicht gesehen haben, die können sich das jetzt mal anschauen, von was die Rede ist. Aber du erklärst ja jetzt auch nochmal. Also fangen wir von vorne an. Also wie gesagt, es ist eine Aufräummethode. Man kann dich buchen, wenn man das Gefühl hat, man ist hier, die Schränke sind zu voll, man hat so viele Kruschelschubladen, man kommt nicht zurecht mit was auch immer in seinem Leben. Also vom Schuhschrank über die Klamottenkiste, über die Steuerpapiere, oder assoziierst du einem alles, wenn man das möchte, oder entrüppelst mit einem. Okay, wer kommt denn so zu dir? Also wer ruft dich denn an?
Also ich komme zu den Kunden natürlich.
Aber gut,
ne?
Ja, ja, aber
wer mich kontaktiert?
Meldet sich bei dir?
Also das ist natürlich genauso verschieden wie die Leute an sich selber. Das fängt von, ich habe mal bei einem jungen Abiturienten aufgeräumt.
Aber was brauchte der? Hatte der zu viel?
Ach, der wollte einfach fürs Studium so klassisch, das hat seine Mutter ihm auch geschenkt gehabt, aber er wollte schon selber einfach mal, der hatte auch noch irgendwie so seinen Konfirmationsanzug gehabt, also das fand er mal ganz cool.
War das so in seiner eigenen Wohnung und da war so ein bisschen, war
nein,
da Chaos?
Nein, das war sein Jugendzimmer so, im elterlichen Haus.
Aber war da Chaos, als du gekommen bist, oder war es gar nicht
ja,
so schlimm?
Ja, also der hat seinen Anzug in der Kommode gestopft, das fand ich schon ein bisschen seltsam, sowas nicht auf dem Bügel zu haben, aber okay, und ich fand das ganz toll, weil er auch offen war, also mit Sockenfalten, also von so einem 18-Jährigen fand ich das schon irgendwie überraschend. Mein Sohn hätte das nicht gewollt.
Okay, also es kommen die Studenten bzw. die Eltern im Zweifel schenken das dann. Aber hast du das Gefühl, es kommen mehr, keine Ahnung, Businessleute oder mehr Familien? Oder wo ist denn das größte Chaos?
Ach, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe aktuell zwei. Das sind Consultinnen. Dann habe ich auch ältere Damen, die zum Beispiel einen Partner verloren haben durch Tod. Das ist für die natürlich ganz schmerzhaft. Durch meine Filmanfragen habe ich auch unterschiedliche Kundinnen, sag ich mal, die ich einfach dafür jetzt gewonnen habe für Filmaufnahmen. Das ist ganz schwierig, aber so eigentlich die Bandbreite von bis.
Aber sag mal, wenn du sagst, so ältere Kundinnen, die einen Partner verloren haben, ist das dann, dass man sich nicht trennen kann von den Sachen? Also jetzt, wenn die Eltern gestorben sind oder der Partner oder irgendjemand, dass man die Schränke noch voll hat mit denen und man kann es nicht, sich nicht überwinden.
Da sind natürlich ganz viele von dieser letzten Kategorie. Wir räumen ja nach Kategorien auf und nicht nach Räumen. Und die letzte sind Sentimental Items. Die kommen eben aus dem Grunde zum Schluss, weil sie eben halt so schwierig sind, weil wir uns davon am schwersten trennen können. Und ja, man kann natürlich KonMari-Methode auch ohne Consultant machen. Man kann das Buch kaufen, man kann sich die YouTube-Videos angucken oder eben halt die Netflix-Serie. Das Problem ist, nicht jeder weiß, wo er anfangen soll, ist überwältigt von der Menge oder fängt an und kommt aber nicht durch, weil man muss schon diszipliniert sein. Das bringt halt nicht jeder so von sich aus von zu Hause mit.
Nee, das stimmt allerdings. Also ich bin auch nicht die Ordentlichste. Ich bräuchte wahrscheinlich auch gern mal dich als Beraterin bei mir zu Hause.
Ja, das ist so wie mit einer Steuererklärung. Da hat man auch nie Zeit für.
Ja, das stimmt. Das ist, da kommt da immer hinten dran, wenn man viel arbeitet, ne, und Kind hat, das stimmt. Und sag mal, aber wie groß ist denn so im Durchschnitt das Chaos, was, wenn du da ankommst, was dich da erwartet? Ist es schon so, dass du die Hände über den Kopf zusammensteckst immer und denkst, ist das wirklich nötig? Oder hast du das Gefühl, die räumen vorher auf?
Ja, das ist natürlich eine ganz große Sorge immer bei meinen Klientinnen, wenn sie die Tür aufmachen, so, ja, ich habe schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ich sage, nee, das sollen sie doch gar nicht machen. Und also ist auch unterschiedlich. Manche haben nur Chaos im Kleiderschrank, sind ansonsten aber recht ordentlich oder sind grundsätzlich irgendwie vollgerummelt. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ausprägungen sozusagen.
Aber sag mal, hilfst du auch mit so Sachen, die eigentlich schon ein bisschen spezieller sind, wie zum Beispiel, ich kenne total viele Leute, ehrlich gesagt, die wirklich so die Briefe so aufmachen und dann irgendwo einen Stapel machen oder in irgendein Schubfach alles stopfen und das nicht abheften, wie man es ja eigentlich sollte und müsste. Also je nachdem, ne, wie viel Steuerangelegenheit oder was auch immer man hat. Hilfst du auch bei sowas? Gehst du mit einem so richtig so Zettel durch und heftest das ab?
Ja, also ich kann mir natürlich nie einen Zettel nicht durchlesen und eigentlich soll das die Klientin auch erstmal selber machen. Also ich stehe oder sitze beratend daneben. Ich nehme jetzt nicht das alles in die Hand und übernehme die Arbeit, sondern das muss ich natürlich schon selber entscheiden, ob jetzt so ein Papier wichtig ist oder nicht ganz so wichtig. Ich weiß natürlich von meinem beruflichen Background, ich bin ja Bürokauffrau, ich organisiere seit 10 Jahren das Geschäft meines Partners. Ich mache also das Backoffice da. Da weiß ich natürlich schon, welche Zettel wie lange aufzuheben sind. Ja, das ist mein täglich Brot. Da kann ich natürlich super helfen. Aber konkrete Entscheidung macht die Klientin selber und sie soll es ja auch lernen. Es ist ja wie bei Kindern. Es bringt ja nicht, wenn ich das dann mache und sie nichts wiederfinden oder sie das System. Sie müssen ja auch ihr System finden und da kann ich natürlich anregen. Aber im Grunde genommen ist das immer Training on the Job, ne?
Und sag mal, aber apropos Lernen, hast du das Gefühl, dass Leute, die tendenziell unordentlich sind, ist das nachhaltig? Bleiben die dabei? Oder kommst du dann einmal und alles ist schön und dann so 5 Wochen später ist das leider alles wieder dahin und dann musst du nochmal kommen?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Deswegen ist die KonMari-Methode auch so erfolgreich, weil wir kennen keine Rückfälle.
Ach Quatsch, ja. 100%ige Erfolgsgarantie.
Also soweit ich das weiß, also bis in den Büchern hieß es auch immer so.
Und du kannst es auch nur bestätigen aus der Praxis?
Ja, und zwar in der Form, dass mir die Leute dann sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade ihre Wäsche da machen, also jetzt so vor diesem Punkt sind, das zu falten und dann vielleicht nicht gleich so die Zeit finden, dass sie sagen, aber es wird nicht wieder in die Schränke so wie in der alten Form wegsortiert, sondern sie warten dann nicht mal, bis sie Zeit haben, weil das ist wie so ein Schatzkästchen. Man macht es auf, man hat den Anblick einer sehr ordentlichen Schublade und man möchte es nicht kaputt machen, weil es auch vorher sehr viel Arbeit gekostet hat.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass dadurch, dass man natürlich jetzt, wenn man nicht die Serie gesehen hat oder das Buch gelesen und jetzt hat hier einen Podcast ja nur hört, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Ich habe es auch nur an der Serie gesehen, tatsächlich, ich habe das Buch nicht gelesen. Aber das wird ja so bestimmt, in einer bestimmten Art und Weise werden die Sachen gefaltet. Und zwar alle, gell? Von der Socke bis zum T-Shirt.
Ja, bis zum Putzlappen.
Bis zum Putzlappen, tatsächlich alles.
Oder die Plastiktüten oder.
Quatsch, aber kannst du mal kurz beschreiben? Gibt's eine Faltordnung? Genau. Oder ist es nur Hauptsache, es ist irgendwie so ein kleines Päckchen? Beschreib doch mal, wie das aussieht. Wenn du jetzt hast jetzt eine wilde T-Shirt- und Sockenschublade vor dir. Was macht man damit?
Also so wie man räumt alles, was man an Kleidung besitzt, egal in welchem Schrank es sich zurzeit befindet, erstmal alles aufs Bett drauf und dieser große Berg Klamotten, den man da sieht, das ist meistens ein Schockmoment in dem Moment und dem Kunden ist das unangenehm. Das ist aber Absicht, weil man soll auch schon irgendwie fühlen, dass man zu viel hat. Sonst hätte man ja nicht das Bedürfnis, dass man das reduzieren möchte. Und dann letztendlich faltet man die Sachen so, dass man erstmal ein längliches Rechteck hat. Also man kennt das so bei diesem T-Shirt, dass man das so drittelt praktisch und die Ärmel dann so entlang der längeren Seite so faltet. Und dann machen wir das nicht so zur Hälfte und wie das denn, sag ich mal, jetzt im Kaufhaus ist,
genau.
Sondern teilweise wird das dann gedrittelt und dann sieht das so aus, wenn wir das in die Schublade dann zurücksortieren? Also Schublade wäre jetzt ein Idealfall oder in so Schuhkästchen.
Ach genau, das wollte ich gerade fragen, weil ich habe jetzt hier nur, also ich habe quasi keine Schubladen, sondern Regale, auf denen meine T-Shirts liegen. Da kann man das ja gar nicht so schön da reinstapeln. Weil das
ja, also entweder von links und nach rechts, so, wenn du so viele T-Shirts hast und das so hält. Oder man kann sich mit Schuhkartons dann behelfen, dass man so Unterabteilungen machen kann.
Also bräuchte man quasi, bevor du kommst, muss man sich so ein bisschen so kleine Compartments kaufen, die so, keine Ahnung.
Kaufen brauchst du nicht, du kannst einfach zum Schuhladen gehen und nach Kartons fragen. IKEA hat da auch oder andere Geschäfte haben da auch mittlerweile, Tchibo ist da auch hintergekommen, dass man diese Boxen entweder kaufen kann oder erfragen.
Okay, also das ist auf jeden Fall auch ein Schritt zur Ordnung, dass man,
auf jeden Fall,
dass das nicht alles so nebeneinander liegt, sondern einfach ordentlich in so kleine Kästchen eingebaut
ist. Ja, wenn man also den Schrank aufmacht oder die Schublade, je nachdem, du siehst sofort, wo dieses eine blaue T-Shirt ist. Ich sag mal jetzt gut, wenn es nur das einzige ist, hast du es vorher vielleicht auch gesehen, aber manchmal hat man ja auch mehrere von einer Farbe oder ähnlichen Farben. Und wenn du es rausnimmst, ist der Vorteil, du nimmst es raus wie ein Buch, das auf wo du nur den Rücken sehen würdest. Und du kannst es so einzeln rausnehmen, ohne dass du diesen ganzen Stapel, wie bei dieser anderen, wenn du sie aufeinander legst, dann musst du ja immer da so zwischen mit den Händen den Stapel an die Seite und wieder zurück. Und meistens klappt das dann nicht oder verwuschelt dann wieder. Und dann morgens hat man das ja meistens, wenn man sowieso nicht so Zeit hat. Und das hast du alles nicht mehr. Du kannst das also so schön auseinanderschieben, dazwischen stecken oder rausnehmen.
Und sag mal, aber wenn du sagst, man legt zuerst den ganzen Schrankinhalt aufs Bett, hast du manchmal Menschen, die sagen, brauche ich alles, will nichts hergeben? Weil es geht ja auch ein bisschen darum, loszulassen und Dinge, also ne, diesen Überfluss, den wir ja eigentlich alle im Schrank haben, sozusagen, herzugeben. Also dass man so Dinge raustut, die man auch schon 2 Jahre nicht mehr anhat oder wie auch immer. Also es gibt ja diese, es ist ja auch in der Netflix-Serie zu sehen, es gibt ja diese Frage, das ist Spark Joy, also freut es dich noch oder wie fragst du denn auf Deutsch? Was fragst du denn die Kunden?
Ja, also das ist zum Beispiel auch, was man dann im Seminar lernt. Ich war ja in New York gewesen bei ihr 3 Tage. Und das ist der Einsatz vor Ort, mit dem, dass ich die richtigen Fragen an der Hand habe. In diesem konkreten Fall würde ich sagen, okay, das ist jetzt hier ganz schön viel und du hast das oder sie hast das Gefühl, das überwältigt dich jetzt, dann suchen wir doch mal 3 aller Lieblingsteile raus. Also stell dir vor, du gehst auf eine einsame Insel oder ins Hotel, machst einen Urlaub oder so, je nachdem, was wären jetzt die Teile, die ohne du jetzt nicht weiter könntest. Und dann suchen sie sich dann ihre 3 oder 4 Lieblingsteile aus und dann frage ich, was empfindest du jetzt? Welches Glücksgefühl hast du jetzt gerade, wenn du dieses Teil siehst? Und das ist das, was sie dann irgendwie abspeichern sollen möglichst. Und wenn sie dieses Gefühl praktisch wiederholen können bei den anderen Teilen, ist es das Gleiche oder ist es so ein Na-ja-Gefühl?
Und was macht man mit den Na-ja-Gefühl-Sachen? Die packt man in eine Kiste und verschenkt's.
Also es gibt erstmal 2 Möglichkeiten. Die Kunden sind natürlich auch da unterschiedlich. Manche sind ganz straight und sind so zack, zack, zack. Und manche brauchen sehr lange. Man kann eine Zwischenstation schaffen, diesen Maybe-Pile. Ich weiß noch nicht so wirklich. Und manche Sachen fallen manchmal auch einfach raus, weil sie vielleicht nicht mehr so modern sind, weil die Größe nicht mehr stimmt oder bei Strümpfen oder so, weil nur noch einer da ist oder man hat das gar nicht gemerkt vorher, dass nur noch einer, also so, ne, solche Gründe gibt es dann. Und die Sachen, die dann losgelassen werden, die werden in aller Regel gespendet, außer es sind Hygienesachen.
Ach, das ist ja eher so. Also gut, meine erste Frage war eigentlich noch so, was machst du mit den Leuten, die nichts hergeben wollen? Die sagen, brauche ich alles. Passt mir alles?
Ja, genau.
Da bald wieder oder wie auch immer.
Das mit den Lieblingsteilen.
Da funktioniert das auch bei denen dann.
Genau. Und dann merken sie schon nach und nach, denn das erweitern wir. Vielleicht sagt man jetzt deine 3 Lieblingsröcke, deine 3 Lieblingshosen oder Pullover.
Ah, okay.
Man macht dann Unterkategorien. Und dann werden sie auch manchmal, dann werden sie über die Zeit auch lockerer und vertrauen sich selber. Das ist so eine innere Stimme, auf die man wartet, dass man sie hört.
Und sag mal, fällt es den Leuten leichter, Dinge zu spenden als wegzuschmeißen?
Auf jeden Fall.
Okay. Also wenn man weiß, es wird nochmal in gute Hände gegeben, irgendjemand trägt den lieben Pullover auf, der doch nicht mehr ganz so wichtig ist, aber trotzdem einem noch das Herz dran hängt, da ist es einfacher.
Ja, weil wir verabschieden uns ja auch von den Teilen.
Ah, okay.
Das ist so Teil der japanischen Kultur oder Religion. Also in Japan gibt es drei verschiedene. Ich meine, das ist der Taoismus. Der, ja, wenn man an den glaubt, dann ist so, ja, sind sie so der Meinung, dass auch Gegenstände eine Seele haben. Ich finde das eigentlich ganz schön, so die Idee, dass man einfach, also das geht so auch in Richtung Achtsamkeit, dass man nicht einfach lieblos Sachen irgendwie weggibt oder wegschmeißt, sondern auch sich dafür bedankt. Das ist in unserem Kulturkreis natürlich ein bisschen befremdlich, aber schon diese Achtsamkeit gegenüber den Teilen praktisch empfindet und sich auch so verhält.
Und man hat diesen Riesenstapel an Sachen. Okay, man hat so die Lieblingsteile aussortiert, dann hat man, und die Dinge, wo man sagt, okay, brauche ich vielleicht auch nicht mehr so, dann sagt man wirklich zu denen, danke dir.
Für die schöne Zeit, die wir hatten. Vielleicht machst du jemand anders glücklicher als mich. Das würde mich freuen.
Okay.
Weil der Glanz ist ja, ich sag mal, das ist ja wie bei einer Partnerschaft vielleicht so ein bisschen, ne? Der Glanz ist ein bisschen verloren gegangen. Und
dann faltet man es weg und tut es in die Kiste, die man spendet.
Und ich habe das schon wirklich auch gehabt, dass Leute sagen, ach Mensch, mit diesem Verabschieden, das fällt mir jetzt leichter.
Ja, das glaube ich, ehrlich gesagt. Wenn man einfach wirklich so viele Dinge im Überfluss hat, ich habe auch das Gefühl, ich hänge an allen meinen Sachen, ehrlich gesagt, an allen meinen Klamotten. Ich müsste mich auch schweren Herzens verabschieden.
Ja.
Kannst
ja mal versuchen.
Ich wollte gerade sagen, ich sagte, ich muss dich nochmal buchen, glaube ich. Dann wollte ich noch fragen, ob es noch Tipps gibt, quasi für die, vor allem für die Familien, weil wir ja so viele Mamas haben, ob es so Tipps gibt für die Mütter, die halt, also ich kenne das bei so vielen meiner Freundinnen auch, dass eigentlich dieses Kinderzimmer sich über die ganze Wohnung erstreckt, dass überall so Spielecken sind, weil natürlich das Kind ja auch bei der Mama, also bei oder bei den Eltern sein will, dass sie sich natürlich nicht alleine, aber vor allen Dingen im geringen Alter noch, wenn die noch klein sind, alleine in ihr Zimmer setzen, sondern dass die halt immer da spielen, wo die Mama ist. Deswegen ist halt auch immer im Wohnzimmer da irgendwo so eine rumschüttelige Spielecke. Kriegt man das auch im Griff? Also ist das sowas, wo du auch helfen kannst und sagen kannst, okay, pass auf, entweder du kaufst ja auch irgendwelche, keine Ahnung, Kisten oder was macht man denn da?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder dass man jetzt, also als Eltern erstmal Vorbild sein, ist natürlich wie in vielen anderen Dingen auch, nicht nur Vorbild, was weiß ich, bei Tischmanieren, sondern eben halt auch beim Aufräumen, dass man abends seine Sachen wegräumt. Das wird sicherlich nichts bringen, in dem Alter den Kindern, also das irgendwie gleich nach dem Spielen zu machen. Kann man natürlich versuchen. Kinder sind ja auch unterschiedlich. Manche finden das ja auch ganz toll. Immer mit einbeziehen, also dass man selber was wegräumt und das sehen ja die Kinder dann. Oder eben halt als Abendritual, die Spielzeuge gehen jetzt alle schlafen und wenn man eben halt Spielzeug hat, was jetzt nur im Wohnzimmer sich befindet, dann kann man natürlich auch so eine kleine Kiste da dann parat stellen, dass es dann da wenigstens halt, also die Kinder brauchen, wie die Erwachsenen auch, Stammplätze. Das ist das Allerwichtigste. Ich sag mal, man bringt immer dieses Beispiel, man würde auch nie in seinem Zuhause ein Messer suchen. Man weiß ganz genau, dass das Besteck in der Besteckschublade ist. Und so muss man das auf alle Dinge, die man besitzt, muss man das eigentlich übertragen. Und da haben Spielzeuge genauso ihr Zuhause oder Stammplatz wie alle anderen Dinge auch.
Okay. Ja, stimmt natürlich. Sollte man früh initiieren. Aber gut, das ist doch bei meinem Kind schon dahin, ehrlich gesagt. Aber sag mal, die hat, also zum Beispiel jetzt bei meinem Kind, die ist jetzt gerade 4 geworden und hat natürlich jede Menge Spielzeuge, auch für die sie eigentlich schon zu alt ist. Wenn man sie jetzt fragt, so brauchst du das noch? Klar, braucht alles noch, liebt alles, hängt an allem. Wie kann man denn, also sollte man das mit dem Kind zusammen
auf jeden
ausräumen?
Fall.
Oder sollte
also nicht
einfach
hinterm Rücken, okay. Das zerrüttet dieses Urvertrauen.
Wenn man Dinge einfach wegnimmt, meinst du?
Genau. Da ist ja so ein Vertrauensverhältnis dann. Das wird dir ja genauso gehen, wenn dein Partner deine Lieblingssachen wegschmeißt.
Ja, klar.
Findest du das auch nicht witzig, ne?
Nee.
Nein, also Kinder auf jeden Fall mit einbeziehen.
Aber sag mal konkret, wie ich das mache.
Deiner Tochter hin und dann könntest du zum Beispiel fragen, findest du das noch süß? Oder bei Jungs, findest du das noch cool?
Ja.
Bei Jungs muss mal alles cool sein. Und manche Dinge, jetzt zum Beispiel ein Dreirad, das finden sie dann selber irgendwie klasse, wenn sie die Aussicht auf ein Fahrrad hätten, alternativ. Denn das würden sie natürlich dann schneller loslassen. Ne? Und dann, oder einfach, dass du dann vielleicht sagst, okay, ich sehe ja, dass du da nicht mehr so oft mitspielst. Wir können das ja mal in eine extra Kiste tun und dies vielleicht mal in den Urlaub schicken.
Ah ja. Ach,
und dann stellst du die Kiste mal auf den Boden oder so oder irgendwie, was weiß ich, im Schlafzimmer, aber je nachdem, dass da so ein bisschen Abstand ist und kannst das ja mal versuchen. Aber das muss das Kind auch wollen. Also gegen.
Ich glaube doch mit dem Urlaubsargument oder irgendwie so, wir tun es mal weg eine Weile, das wäre eher als, es kommt wirklich, es ist weg. Wir geben es weg oder wir verschenken es oder wir schmeißen es weg oder wie auch immer. Das würde tatsächlich, glaube ich, zumindest als, aus meiner Erfahrung bei meinem Kind bestimmt funktionieren. Muss natürlich tatsächlich auch jeder für sich probieren. Aber sag mal, jetzt hat man den riesigen Kuschelberg, Tierberg reduziert und die Hälfte in eine Kiste gestopft, die in Urlaub fährt. Und wenn das Kind nie wieder danach fragt, kann man es dann einfach entsorgen? Oder ist das so auch nochmal was, wo man schon nochmal sagen würde, okay, guck mal, du hast jetzt ein halbes Jahr lang nicht damit gespielt. Sind die Kinder, verstehen die das? Dass man dann sagt, so, jetzt bleibt es auch einfach da? Oder sollte man es einfach nie wieder dran erinnern und gut ist und weg ist es?
Also die Erfahrung selber habe ich jetzt nicht so gemacht während meiner KonMari-Zeit. Ja. Da hatte ich halt einfach noch nicht die Kunden gehabt. Von meinem eigenen Sohn kann ich nur selber sagen, er sammelt und liebt Kuscheltiere und das muss ich halt einfach akzeptieren. Die sind alle in dieser Bettschublade, wo eigentlich dann sonst so die Zudecke für die Gäste drin sind. Okay. Und er hat aber auch mittlerweile welche auf dem Boden. Die dürfen auch nicht weg. Also ich glaube, vielleicht kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo er sagt, ach, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich könnte ihm nie diese Kuscheltiere entwenden. Aber ich denke mal, auf der anderen Seite, sie entwickeln sich ja. Sie werden zu Teenagern. Und dann kommen so eine Punkte, an denen sie dann vielleicht sagen, ach, da bin ich jetzt auch, ich bin ja kein Kind mehr.
Ja, klar, das stimmt. Also das stimmt natürlich irgendwann, wenn sie alt genug sind. Ich dachte,
dann werden sie nicht mehr mit dem Teddy rum.
So klein sind. Also bei uns, wie gesagt, bei uns habe ich das Gefühl, wirklich, das Kind hat zu viel. Die kriegt natürlich auch so viel geschenkt immer, ne, von der Familie und so. Und irgendwann musste man es mal reduzieren. An der Stelle, finde ich,
kann man sehr gut, aber das ist nicht speziell KonMari. Aber durch KonMari wird man vielleicht noch viel achtsamer. Man kann ja auch lieber anstelle dem Kind immer Gegenstände zu kaufen zu Weihnachten oder zum Geburtstag auch dann alternativ mal Erlebnisse. Also das ist jetzt nichts Neues, aber verstärkt nochmal das Bewusstsein dazu schärfen, dass man sagt, okay, dann lieber Tickets für ein Zoo oder was auch immer.
Also weniger Kram.
Meine Mutter hat zum Beispiel, ich hatte das gleiche Problem, meine Mutter hatte ich vorgeschlagen, also als er noch so klein war und das gar nicht geblickt hat, von wem kam denn jetzt welches Geschenk? Speziell zu Weihnachten hat ja mal der Weihnachtsmann gebracht.
Ja.
Meine Mutter hat dann aufs Führerscheinkonto eingezahlt.
Ach so, ja klar.
Und dann nach 18 Jahren war der Führerschein, da hat er sich riesig drüber gefreut.
Naja, das stimmt. Das ist natürlich eigentlich, ja, am Ende des Tages, ne, mit 18 an die größere Freude, das stimmt. Und die Kinder, ob sie jetzt 5 oder 8 Geschenke bekommen, es macht, glaube ich, auch wirklich keinen Unterschied.
Nee, also aber wohl dosiert, weil die Kinder sind einfach überfordert mit dieser Masse und das überträgt sich dann ins Erwachsenenalter. Und wir sind ja alle an diesem Punkt, dass die Welt komplex und voll ist und wir sehen uns eigentlich nach mehr Leichtigkeit und Klarheit. Das betrifft ja jeden von uns und das auch betrifft auch Kinder.
Na, das stimmt allerdings. Und sag nochmal jetzt, nur nochmal, dass man so, wenn ich dich jetzt buche, nur dass ich weiß, was passiert. Also ich rufe dich an. Und sag, ich habe hier Chaos. Überall liegen Zettel, mein Schrank quillt über und überhaupt habe ich das Gefühl, ich habe zu viele Sachen, zu viele Rumpelschubladen und so. Dann gibt es mit dir im Zweifel ein Gespräch am Telefon, wo man so erklärt, für was man nicht braucht.
Ja, genau. Ich würde dir dann eine Hausaufgabe geben. Du kannst es mir entweder dann erzählen oder für dich behalten. Dein Ideal Lifestyle. Wie du dich siehst, nachdem du die KonMari-Methode erfolgreich in deinem Haushalt angewendet hast.
Also was das Ziel ist, wie ich leben will.
Warum möchtest du diese Ordnung jetzt haben? Ist es, weil du gerne Gäste einladen möchtest, gemeinsam vorher kochen oder alleine und dann Gäste einladen? Oder möchtest du mehr Zeit haben für einen Sport, für ein Hobby? Möchtest du dich einfach nur entspannt mal hinsetzen können?
Aber man hat das Gefühl, man hat mehr Zeit, weil man nicht mehr aufräumen muss. Also weil du ja sagst, es gibt keine Rückfallquote und weil man nicht, oder ist das mehr so, ist es ein Kopfding, dass man das Gefühl hat, okay, ich könnte ja auch jetzt ein Buch lesen mit der Unordnung, aber es stresst mich natürlich latent, dass ich dann immer denke, bevor ich jetzt hier chille und ein Buch lese oder Fernsehen gucke oder was auch immer, müsste ich eigentlich den Berg, den ich da im Augenwinkel sehe, wegräumen. Ist es fürs Gefühl einfach besser oder ist es auch wirklich einfach ein Stressvolumen, was runtergeht? Und es gibt keine Rückfallquote. Gell? Man muss eigentlich quasi, wenn man es einmal hat, dann behält man es einfach bei.
Richtig. Und du machst es ja nie wieder, dass du so richtig aufräumen musst, dass du die Teile zurück an ihre Stammplätze legst. Das ist ja klar. Aber dieses richtige Aufräumen, das, was so über Stunden gehen würde, das hast du ja nicht mehr. Und diese freie Zeit, die du dadurch gewinnst, kannst du in ein Hobby stecken, welches du vielleicht neu aufnehmen möchtest oder schon lange wieder vernachlässigt hattest. Oder einen Sport nachgehen oder dich mit Freunden treffen, was auch immer dir da wichtig ist. Und das hilft dir, dieses Warum, wenn du dir darüber klar geworden bist, diese KonMari-Methode auch von Anfang bis Ende durchzuziehen, weil es ist anstrengend. Und wenn das Warum da ist, fällt es einem leichter. Und du entscheidest auch jetzt bei diesem Spark Joy Check danach, möchte ich das Teil noch in meine Zukunft mitnehmen? Passt es noch zu der Person, die ich in Zukunft sein möchte? Oder ist das eher ein Teil aus der Vergangenheit?
Und sagen, was sagen denn die meisten Leute, was ihr Painpoint ist, also warum sie dich brauchen oder wie sie sein wollen in der Zukunft?
Ja, bei vielen ist es so, dass sie gestresst sein würden, wenn sie einen Anruf bekommen, du, ich bin hier gerade in der Nähe, in 5 Minuten, passt dir das? Wollen wir mal einen Kaffee trinken? Das wird die total stressen und würden sagen, nee, eigentlich brauche ich 3 Tage Vorlauf.
Das Gefühl wollen die loswerden.
Genau, dass die Küche oder das Wohnzimmer, Esszimmer, dass das denn so weit ist, dass man wenigstens Besuch reinlassen kann. Das ist ein ganz großer Punkt. Oder manche wollen mit einem Freund zusammenziehen oder mit einem neuen Partner. Man braucht natürlich dann auch Platz dafür.
Ah, stimmt, ja klar. Muss natürlich.
Oder Übernachtungsbesuch, so solche Sachen. Mhm. Das ist ja vielen dann auch unangenehm, wenn sie dann merken, oh Gott, der ist ja ganz unordentlich oder die. Das ist auch eine Sache. Ja, oder Allgemeinbesuch. Ja, manche, gerade Mütter, vernachlässigen ja erstmal für eine längere Zeit ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Und die freuen sich dann, wenn sie sich eine kleine Nische schaffen, zeitlich.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Chaos immer, dieses Hinterherräumen, dieses Chaos beseitigen, man hat das Gefühl, man versinkt irgendwo im, also man wird gar nicht mal Herr der Sache. Tatsächlich, wenn einem da jemand helfen würde, das wieder in den Griff zu kriegen, ist das natürlich wahnsinnig viel wert. Auch fürs, eben fürs Stresslevel, ne? Dass man fühlt sich ja.
Genau. Du hast das nicht immer im Hinterkopf, ich müsste eigentlich.
Und wie geht es dann weiter?
Ja, also eine KonMari-Session einer Kategorie geht in der Regel über 5 Stunden.
Also ein Schrank. Mein Kleiderschrank?
In der Regel. Kommt natürlich drauf an, wie viele Schränke man hat. Es gibt ja Leute, die haben auf 3 und 4 Kleiderschränke. Dann kommt man natürlich mit 5 Stunden nicht aus.
Ja,
aber entweder kann man dann selbstständig das System weiter als Hausaufgabe machen oder man bucht dann halt nochmal. Ich habe eine Kundin, da muss ich bestimmt ein Jahr lang nur die Papiere machen, weil die so viel hat. Also das kann man nicht pauschalisieren. Aber eine Session an sich pro Tag sollte nicht länger als 5 Stunden, weil das ist anstrengend.
Ja, das glaube ich. Für dich ja im Zweifel auch, ne? Und sag mal, was kostet eine Stunde?
50 Euro noch.
Okay. Na gut, und dafür dann fürs Leben einen ordentlichen Kleiderschrank hat, dann wäre das
ja,
schon...
Ja, das ist wie so ein Detox, muss man sich das vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, sind die Menschen glücklicher?
Ja, also diese Erleichterung, das ist schon eine tolle Sache.
Okay, und dann kommst du also an und machst dir einen Überblick und sagst, ich will jetzt die ganze Wohnung irgendwie, ich brauche hier mal Luft sozusagen. Dann kommst du, guckst dir alles an und dann fängt man an, du sagst ja nach Bereichen, ne? Nicht nach Räumen, sondern
genau, Kategorien.
Nach Kategorien.
Die
genau.
Kleidung ist die erste.
Kleidung, achso, und dann was kommt dann?
Dann kommen die Bücher, dann kommt Papier oder Papiri. Dann Kimono, das ist das japanische Wort für Verschiedenes. Das sind Sachen, die im Wohnzimmer, im Badezimmer und Küche und Keller und was auch immer. Also alles, was in die restlichen 4 Kategorien nicht passt, ist Kimono. Und zum Schluss sind die Sentimental Items. Also es sind Fotos oder irgendwelche Erinnerungsstücke aus der eigenen Kindheit oder vielleicht die gemalten Gemälde der okay. eigenen Kinder ja. oder...
Und, ach, und ja, sag mal, aber macht man das immer jetzt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein riesiges Arsenal an Beauty-Produkten, weil ich war früher Beauty-Redakteurin und kann mich auch ganz schwer davon trennen. Aber ist das schon so, also quasi du stehst daneben und ich mache es oder kann man auch dich quasi buchen und du räumst einem das ordentlich auf?
Nein, also ich bin, genau.
Man muss
es ist
schon
nicht wie im
das
Fernsehen,
machen.
Dass du 2 Stunden da irgendwie einen Kaffee trinken gehst ja. und dann kommst du nach Hause und alles im Salabim.
Ist alles in schönen kleinen Kistchen. Nee. So stelle ich mir das natürlich vor. Ach, so ist das nicht, okay.
Nee, diese Spark-Joy-Entscheidung, die du ja pro Teil selber treffen musst, die kann ich dir nicht abnehmen.
Okay, also man geht nach Bereichen vor auch und am Ende kommt man dann bei den sentimentalen Dingen an. Und die, wie gesagt, es gibt ja dann echt Leute, die haben so, keine Ahnung, stapelweise Kinderbilder. Es geht mir auch gerade so, ich kann mich auch schlecht trennen von allem, was mein kleines Kind gemalt hat, weil ich denke, ach guck mal, wie niedlich man, also auch die Fortschritte natürlich sieht, die sie so macht. Also da kannst du dich ja nicht fragen, irgendwie bringt es mir Freude oder nicht, weil natürlich hängt einem das Herz da dran. Wie entscheiden wir denn da, was geht, was nicht geht? Hilfst du da auch dabei, dass man so Dinge, also ich meine, man kann ja auch die ganzen Bilder von den Kindern tatsächlich, muss man ja nicht im Original aufbehalten, kann man auch irgendwann abfotografieren und keine Ahnung. Aber gut, dann hast du wieder so einen unordentlichen Ordner auf dem Laptop. wo alles so gerümpelt drin ist. Da guckt ja auch keiner mehr
ja,
rein.
Ja, aber das
ne?
macht Arbeit. Und dann ja. bist du schon, du hast okay. ja keine Lust, sag ich mal, 3 Wochen da Fotos zu scannen oder
nee,
so.
Nee, das stimmt.
Dann bist du schon so, dass du sagst, ach naja, das Bild ist ja doch jetzt nicht so toll. Und dann fängst du nämlich an, das auszusortieren. Es macht Arbeit und man muss sich das auch richtig vornehmen und Freiräume im Terminkalender schaffen. Und deswegen ist es auch so nachhaltig, weil man möchte sich das auch nicht dann wieder kaputt machen. Und man bekommt ja auch ein anderes Kaufverhalten oder man überlegt sich, was hole ich mir wieder rein in den Haushalt.
Und weil, hast du genau. auch dieses, machen ja viele, ein Teil kommt, eins muss gehen? Oder ist
ja
machst,
und nein.
Fühlst du das nicht so?
Ja. Also eigentlich ist ja KonMari, das ist Spark Joy, erstmal so per se. Natürlich hat man nur begrenzt Platz. Ne? Und bei mir ist es schon so, dass ich so sage, okay, ich habe eine gewisse Anzahl an Kleiderbügel, ich kaufe mir partout keine neuen.
Okay, und das, was drauf passt, ist halt, darf im Schrank sein.
Genau, weil sonst muss ich ja das möchte ich persönlich nicht, aber das wäre so für mich so eine optische Grenze, dass ich sage, also mehr als, 7, 8, 9 Hosen kann ich eben nicht anziehen. Brauche ich so für meine privaten Umstände. Brauche ich das nicht. Aber da ist ja auch jeder anders. Wenn einer eben halt, was weiß ich, Politiker ist oder so oder im Fernsehen arbeitet, die haben einen anderen Kleiderschrank als ich.
Ja klar, natürlich. Und bist du zum Beispiel selber, bist du super ordentlich dadurch geworden oder warst du schon immer
Nein,
ordentlich?
Nein, ordentlich war ich schon nicht immer, aber schon relativ lange, seitdem ich einen eigenen Haushalt habe und das war mit 19 der Fall, wurde ich mehr und mehr ordentlicher. Und mich haben auch Freundinnen gefragt, ob ich bei denen das auch mal machen könnte.
Ach so,
ich hatte
okay.
natürlich nicht die KonMari-Methode yeah, drauf, yeah. sondern einfach so meine Handschrift. Aber ich mochte schon immer organisieren und strukturieren und irgendein Muster dahinter finden. Das finde ich schon sehr toll. Ich bin Jungfrau vom Sternzeichen.
Ist das so ein Charakterzug bei den Jungfrauen, dass die so ordentlich sind?
Ja, also okay. ist es so. Und wenn es anders wäre, wäre es auch okay.
Ja,
also
ja,
ich glaube da jetzt nicht dran, aber
ja.
vielleicht ist das eine Erklärung und und das war eben schon immer so in mir.
Okay, und bei euch ist auch alles nach KonMari
ja.
aufgeräumt sozusagen.
Ja.
Alles in kleinen gefaltet.
Ja, ganz witzig. Wir bekommen jetzt eine neue Küche und dann kam so ein Mensch, der das ausgemessen hat mit so einem Lesegerät da irgendwie. Und die ist relativ alt und ich habe gedacht, der stellt seine Koffer ab und sagt so, boah. Und ich habe gedacht, jetzt kommt, ist das ist ja mal eine gewagte Farbe oder so, weil die so in Berry-Farben
ja,
ist.
Ja.
Ne? Und nee, er hat gesagt, boah, ist das aufgeräumt hier. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil für mich ist der Zustand normal. Und scheint wohl doch nicht so normal zu sein.
Nee, offensichtlich nicht. Also, aber wie stellt man sich denn vor? Weil da nirgendwo, ich weiß nicht, in normalen Küchen steht ja überall dann eine Schale mit so Obst und dann steht daneben noch keine
Ahnung. Ja, das habe ich natürlich auch.
Ja, eben.
Also ich bin kein Museum.
Nee, also stellt man sich natürlich dann immer so ein bisschen vor, ne? Als wäre das dann so ganz clean und ungemütlicher dann irgendwo.
Naja,
auch,
also
ne?
ich habe das schon sehr wohnlich, aber ich habe nicht so viel rumstehen und bemühe mich auch jeden Abend meine Arbeitsflächen oder den Herd, wenn ich vorher gekocht habe, dass da keine Fettspritzer mehr so sind und so. Ich mag das gerne, wenn ich morgens aufstehe und das sozusagen schier ist, auf null, Reset. Wenn ich dann da noch Töpfe stehen hätte vom Mittagessen davor oder so, das mag ich halt morgens. So diese Gerüche kann ich morgens nicht ab.
Okay, aber kann man das auch den Leuten, ich meine, es gibt ja viele Leute, die nicht so einen Schmerz haben mit sowas, die schon morgens aufstehen, dann steht da schon von 2 Tagen noch der Abwasch oder so. Aber kann man das auch mit der KonMari-Methode jemanden so, wie gesagt, antrainieren, aber irgendwo das bisschen implizieren? Dass das
ja, so die meisten sehen sich ja nach Ordnung. Das ist ja nicht irgendwie, also ich sag mal, einer, der damit klarkommt und der das gar nicht anders möchte, würde ja nie jemanden anrufen.
Nee, das stimmt. Aber der sich sehnt nach sowas, der wird tatsächlich aber auch, wie du ja gesagt hast, 100%ig erfolgsgute.
Ich kontrolliere das natürlich nicht nach 3 Wochen oder so. Solche Kontrollgänge mache ich ja nicht.
Ja gut, aber du würdest im Zweifel würdest du schon zurückgespielt bekommen oder mal hören, dass
ja,
das alles
natürlich,
nicht so funktioniert
aber
hat. Ne?
Ich bin ja öfter in dem Haushalt und ich merke immer, wie viele dann sagen, ach Mensch, das ist so toll und ich kann endlich wieder Besuch einladen oder ich werde dann nicht nervös, wenn ich weiß, da kommt vielleicht jemand mal so spontan vorbei.
Das stimmt ja, die ganze Woche nicht so viel aufgeräumt wie die 20 Minuten, bevor der Besuch kommt. Gell?
Ja.
Wenn man so panisch dann versucht.
Ja, man wird relaxter und dass da eine Zeitschrift rumliegt oder so, das ist ja ganz normal. Aber es geht ja darum, dass nicht so diese Berge über Jahre sich da irgendwie türmen und man da nie beigegangen ist vorher.
Ja.
Um diese Berge geht es ja nicht. Es geht ja nicht um die Tageszeitung von gestern.
Ja.
Die würde einen ja auch nicht stören oder der Besuch.
Nee, das stimmt. Und sag mal, aber du räumst nur also physische Dinge quasi weg, Berge weg, wie auch immer. Aber ihr putzt nicht, oder?
Nein. Nee. Okay. Also ich bin keine Putzkolonne. Nee. Es geht darum, ja, praktisch dieses Spark Joy. Also das Ziel ist ja, dass man zum Schluss nur noch von den Dingen umgeben ist, die einem wirklich am Herzen liegen. Und das ist eigentlich ein super schöner Gedanke,
finde ich. Das ist ein total schöner Gedanke. Das ist ein schönes Schlusswort auch. Ja. Vielen Dank, Patricia, dass du da warst, Marion, und uns erzählt hast, was du da Tolles machst. Ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, ich muss dich buchen, über kurz oder lang. Und werden wir auf jeden Fall schon mal das Buch kaufen und wir das nochmal anschauen.
Das ist ein guter Start.
Ja, auf jeden
Fall. Sehr
schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich fand Patricia auf jeden Fall ganz toll, würde die sofort buchen und hoffe, bei mir bringt sie auch mal ein bisschen Ordnung ins Leben, weil ich auch tatsächlich in Stress gerate, wenn jemand vor der Tür steht, der sich nicht angekündigt hat. Im nächsten Podcast geht es um das Thema Down-Syndrom. Wir haben eine Mama interviewt, die einen kleinen Sohn hat, der das Down-Syndrom hat, und sie ist selbst noch ganz jung und sie meistert das ganz fantastisch. Es ist wirklich ein schöner Podcast und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sind wie immer dankbar über Feedback. Schreibt uns unter podcast@echtemamas.de und bis bald. Tschüss.